Hallo, hier ist wieder Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier die Frankfurter Herzbuben, eure Gastgeber Metin und Mike.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann ihr es gerade abhört. Metin, ich grüße dich, du Herzbube.
Ja, ich kann es ja sagen, guten Morgen. Ja. Guten Morgen, Mike. Ja, es ist halt morgens immer so eine Sache, aber ich nehme das Herzbube gerne an. Du weißt ja, wovon ich spreche, wenn ich sage, wir haben nur Ladies daheim.
Ja.
Ich vier, du drei. Das ist, da muss man auch so ein bisschen Herzbube sein, glaube ich.
Das vor allem, schon. Du hast recht, und vor allem, was mir immer wieder auffällt auf unserer Insta-Seite Steilklatsch, da gibt es ja immer wieder nette Frauen, die mit uns in Kontakt treten wollen. Die haben so einen komischen Namen wie Madeline Addison 34712. Und das fand ich auch mal ganz spannend. Ich kann dir nicht annehmen.
Ja. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, aber du hast natürlich recht. Das ist immer ganz interessant. Das sind diese Fake-Accounts, was weiß ich, und hin und her. Aber apropos Herzbube, ja. Dazu kann ich dir noch was sagen. Wir haben ja, heute einen Gast, den Nunzio. Guten Morgen, Nunzio.
Guten Morgen. Buongiorno, guten Morgen, lieber Metin, lieber Mike.
Guten Morgen. Und die italienischen Wochen gehen weiter. Nach Baldo, letzte Woche, heute Nunzio. Und Herzbube, Nunzio hat die Ankündigung des Videos ja auch bei sich gepostet und auf unserer Steilklatsch-Seite auf Facebook. Und ich habe mir das mal angeschaut. 50% Frauen, die das geliked haben.
Ja, Nunzio, Kompliment. Kompliment.
Ja, war schon immer so, glaube ich.
Ja, das ist, ja, die Weiblichkeit ist eine ganz wichtige Komponente halt in unserem Leben, ne? Und weil du bist ja ohne Frau, wären wir nicht hier. Die Frau schenkt das Leben, ne?
Ja, okay. So gut. Ja, okay. So gut. Also, Mike, ja. Nur, dass du Bescheid weißt, da ist er uns, glaube ich, einen Schritt voraus.
Aber 100%, 100%. Und das ist auch okay so.
Das ist auch okay so, ja, ja. Nunzio, wir beide, wir kennen uns aus der Frankfurter, ja, sag ich mal, ich bin ja seit vielen, vielen Jahren in der Gastronomie unterwegs, von dort. Mhm. Wir haben uns auch Anfang um die 2000 rum beim Fußball kennengelernt.
Richtig.
Aber erzähl doch mal unseren Zuhörern kurz ein bisschen was über dich.
Ja, also mein Name wisst ihr ja schon, Nunzio Esposito, und 53 Jahre jung. Und ja, was soll ich erzählen? Geboren bin ich in Frankfurt, also höchster Junge, und bin gebürtiger Italiener aus Neapel.
Napoli. Oh, schön. Napoli.
Genau.
Napoli. Ja. Und du hast ja auch, wie du eben gerade auch gesagt hast, Fußball gespielt. Wie ist denn da so deine Karriere verlaufen?
Meine Karriere verlaufen?
Als Fußballer.
Ja, also rückblickend gesehen ist sie so verlaufen, wie sie verlaufen sollte, weil ich grundsätzlich immer Dinge den Lauf lasse und alles, was passieren soll, passiert im Leben. Aber die Karriere ist verlaufen für mich persönlich erfolgreich. Ich habe Spaß und Freude gehabt an denen, und es ist immer entscheidend, wie man das halt sehen möchte, halt, ne? Wie eine Karriere halt gesehen wird. Was ist Erfolg, was ist kein Erfolg? Weil das ist alles eine Sache der Betrachtungsweise. Und viele, die wir auch alle kennen, die jetzt zum Beispiel hätten auch Profis werden können, ja, wie zum Beispiel, stellen wir mal einen, den wir alle kennen, Michael Fischer, ja, auch damals bei der Eintracht, Achim Völker, mit mir zusammengespielt, ein Riesenkicker, Nationalspieler auch gewesen, damals unter Bertie Vogts in der U17 oder U18. So, wir haben es dann nicht geschafft nach oben, aber das heißt ja nicht, dass es nicht erfolgreich war, nur jeder hat da einfach seinen Weg zu gehen, und bei einem gelingt das und bei einem halt nicht, ne, und
daher. Das Thema hatten wir letzte Woche beim Baldo auch. Ja, Mike, genau. Erinnert sich noch gut. Es ist immer eine Frage des Blickwinkels, ne? Der Mike und ich, wir haben gesagt, ja, Baldo hat eine gute Karriere gemacht, war in Ordnung, der hat viel gesehen in der Welt.
Ja.
Aus seinem Blickwinkel erstmal hat er natürlich vielleicht mehr von sich erwartet, aber es ist, wie es ist, und das kommt immer auf den Blickwinkel drauf an. Ganz kurz, du hast in Höchst auch Fußball gespielt. Ne?
Ja.
Warst dann auch mal bei Hannover 96 in der Jugend, bist wieder zurückgekommen nach Frankfurt, beim FSV Frankfurt gespielt, im hohen Jugendbereich, Und bist dann auch da, glaube ich, aus der Jugend raus und hast die Chance gehabt, mit Steppi zu arbeiten auch, ne?
Genau, der Steppi war zu dem Zeitpunkt Trainer in der ersten Mannschaft. Es war dann die Mannschaft mit Sarocca, Josef Sarocca, der Klaus Herzer im Tor, der Gockel Hahn, Bruno Helbing und so halt, ja. Der Uwe Weigert. Und da war ich dann mal, hat er mich dann hochgeholt, habe dann dort einige Spiele als A-Jugendlicher, dann, ich glaube, 6, 7 Spiele dann in der damaligen Hessenliga. Oberliga Hessen, heutige Liga 3, gespielt.
Ich wollte gerade sagen, für die Zuhörer, der Nunzio ist ja schon ein bisschen älter, nochmal 10 Jahre älter als ich. Entschuldigung, aber
nein, sieht
wesentlich jünger aus als ich.
Genau.
und fühlt sich auch wesentlich jünger als ich, also von daher alles gut. Aber ich will damit nur sagen, den Zuhörern, die das nicht wissen, die Oberliga Hessen war damals die dritte Liga. Also nur zur Information. So, und dann gab es ja schon die erste interessante Begebenheit. Du hattest irgendwie die Möglichkeit, nach Spanien zu gehen, zu Hercules Alicante.
Genau. Ja, das ist dann über einen Kontakt entstanden. Und dort mal hinzugehen und vorzuspielen. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn und vor allem Unwissenheit habe ich dann halt einfach gesagt, okay, ich gehe mal rüber. Und dann war das auch so gewesen, dass das alles geklappt hatte. Die waren erfreut oder die wollten mich dann dort auch behalten. Und dann habe ich halt gesagt in Frankfurt dann, pass mal auf, ich habe keine Lust mehr zu spielen Fußball. Von jetzt auf gleich. Und die, wie, was, warum? Sag, ich habe keine Lust mehr und ich möchte aufhören mit Fußball spielen. Naja gut, und dachte halt, ich könnte es irgendwie umgehen, weil ich nicht wusste die Regularien, ja, dass man Verband einen Pass schickt, einfordert und so. Ich wusste nämlich gar nichts davon. Konnte nur halt dann mein Fußball spielen, ja. Ja, und da haben die mitbekommen dann irgendwann natürlich, wenn dann die Anfrage kam von Alicante, wie sieht es aus, Esposito Nunzio, weil die mussten dann den Pass ja irgendwo dann, ne, dann beantragen beim Verband, hier bei uns, Hessischen Verband und dann DFB. Und dann kam es halt irgendwie raus, dass ich dann praktisch nicht Lust hatte oder keine Lust mehr hatte zu spielen, sondern einfach dann hintenrum verschwinden wollte, ja, so. So, und dann haben sie
mir Italiener.
Genau. Hintenrum verschwinden wollte, so. Dachte, naja, so geht das Ganze halt irgendwie so. Und dann haben sie halt dann ein bisschen so Stein in den Weg gelegt und hatten dann gesagt, okay, das machen wir nicht. Hatten dann eine Ablösesumme dann da gefordert. Ich glaube noch, mich zu erinnern, an so 250.000 D-Mark. Und ich war ja gerade 18. Und mit der Begründung, ja, das könnten die verlangen, weil ich hier schon in der ersten Mannschaft gespielt hätte halt, ja. So, und dann hat das Ganze irgendwie dann zerschlagen, bin dann weiter unten geblieben, so circa, bestimmt so zwischen 4 Monate, 5 Monate, habe da trainiert, gemacht, getan. Ob da was geht, noch irgendwie sich eine Einigung da irgendwie stattfindet, aber gab es halt dann nicht. Ja, und somit dann wieder zurück.
Okay.
Kurzer Spanien-Aufenthalt. Mario Kempes kennengelernt, Wahnsinn.
Genau, in diesem Zeitraum, wo ich dann bei Alicante war, bei Hercules, die hatten damals um den Abstieg gespielt in der ersten spanischen Liga. Waren da auf dem 16. oder 15. Platz. Und dann haben sie in diesem Zeitraum den Mario Kempes ausgeliehen. Und der spielte damals bei Valencia, soviel ich weiß. Und dann haben sie den praktisch geholt, um dann da unten rauszukommen. Genau,
uns kennengelernt, ja. Stark. Wollen wir mal kurz erklären, wer Mario Kempes ist?
Boah. Weil ich glaub, kennst du den überhaupt, Mike?
Ja, ich habe Videos gesehen. Ich wusste jetzt nicht, dass er in Valencia gekickt hat, aber das, was ich da gesehen habe auf den YouTube-Videos und so weiter, auch in der Nationalmannschaft, sah super gut aus. Und das, was man liest, muss ein außergewöhnlicher Fußballer gewesen sein.
Ja. Krasser Kicker. Argentinischer Nationalspieler, Weltmeisterschaft 78.
Genau.
Hammerhart.
Lange Haare, Gold.
Ja, genau der. Und das war dann wahrscheinlich auch für die Optik dein Vorbild nun so, oder? Eine Zeit lang.
Ja, ich hatte genau ja auch dann irgendwo so dieses, ne, dieses äußere.
Goldkettenimage.
Genau, ja, lange Haare halt, ne, und wie fast alle und dann auch natürlich die Goldkette um den Hals, ne, so.
Da hatten wir ja ein paar bisher, ne? Der Zambach hat ja so eine Friese gehabt.
Stimmt.
Der Leo,
Klein. Genau. Ja. Genau, den Leo. Kennen Sie auch schon über 30 Jahre, genau, Leo und ich, ja.
Ich kann mich erinnern, wir hatten uns im Vorgespräch auch unterhalten über eine Station von dir.
Ja.
Und ich meine sogar danach, als wir uns getrennt haben am Freitag da in Walden, ist mir eingefallen, ich glaube, ich war sogar vor Ort live, als ihr mit Italia Frankfurt den Porters Cup gewonnen habt.
Ja.
Ich glaube, ich habe das Endspiel gesehen. Erzähl mal davon, weil das war krass.
Ja. Was ist denn dieser Porters Cup?
Erzähl mal kurz, Nuncio. Kennst du den gar nicht?
Ich kenne die Porters Fußballschule, da war ich regelmäßig. Ja. Den Porters Cup sagt mir nichts.
Scheiße, genau. Ich bin auch schon alt. Oh Mann.
Also der Porters Cup war praktisch so das große Highlight, das Turnier der Amateure. Ja.
Ja.
Hallenfußball. Hallenfußball, genau, hier in Hessen. Ja. Und dann haben alle Mannschaften wie die Eintracht, Kickers Offenbach, Aschaffenburg, SG Höchst, Rot-Weiß-Walldorf, ne? Egelsbach noch damals daran teilgenommen. Und es war ein reines Oberliga-Turnier, aber es ist das am hochdotiertesten, auch mit den Preisgeldern halt, glaube ich, um 10.000 Mark oder sowas als Sieger.
Ja.
Und dann wurden wir damals als Italia Frankfurt als einzigster Landesligist eingeladen, weil wir einfach, ja, wir waren dann eigentlich in dem Zeitraum nach Eintracht Frankfurt und MSV Frankfurt die dritte Macht in Frankfurt gewesen oder auf dem Weg. Und da hatten wir den Aufstieg gemacht in die Landesliga Süd und tolle Saison gespielt. Und da wurden wir halt eingeladen. So als Underdog, ja, zu dem Turnier. Und dann hatten wir das Turnier dann letztendlich auch dann gewonnen als Underdog.
Wow. Ja, ja. Aber was mir im Gedächtnis geblieben ist, weil es mir dann auch eingefallen ist, die Zuschauer.
Ja, genau.
Wahnsinn. Genau. Wahnsinn, was da los war. Ich kann mich erinnern, Eintracht, Kickers-Fans. Ja. Und Italia-Fans,
genau.
Sonst war da nichts. Aber was die für eine Stimmung gemacht haben, das ist mir nämlich danach eingefallen, das war ja überragend.
Das war in der Tat.
Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, also das war hart.
Ich kann mich sehr erinnern dran, wir hatten den ganzen Block voller Italiener mit Trompeten und Fahnen, ja.
Ja, ja, ja.
Und das war das Highlight auch, ne? Was auch dann die anderen Fans auch alle toll fanden, weil das war so erstmal so einmalig, ne? so eine Art, wow, Stimmung, südländische Stimmung halt, ja, etwas anders. Und das war schon für uns ein tolles Ereignis, da wurden wir auch getragen letztendlich, aber unabhängig davon hatten wir auch eine super Mannschaft und da hatten wir Mannschaften wie Aschaffenburg geschlagen, da war der Rudi Bommer da, Oliver Postniak, auch einer meiner Trainer gewesen, übrigens habe ich vergessen zu erwähnen, Oliver Postniak, wir hatten geschlagen, Kickers Offenbach, ja, mit Paul Kotsiliakos, wie sie alle heißen, im Finale dann in MSV Frankfurt 6-1 abgefertigt, ne?
Also rundum
das war
eine schöne Geschichte.
Genau, es war kein Glückssieg, es war ein ganz, ganz klar kalkulierter Sieg. Unser Trainer damals, Stefan Lottermann, ja, auch ein Ex-Eintracht-Profi und Nürnberg gespielt. Ein super, super Typ, super Trainer. Und wir waren schon von vornherein, sind wir rein und nicht einfach da, um, daran teilzunehmen. Nein, wir gehen schon dahin, um denen zu zeigen, wie Fußball gespielt wird, ne? Ja, mit Begeisterung, mit allem drumherum, das haben wir auch getan. Ne? Und das war wirklich also überragend, um dieses Wort mal wieder zu nehmen, was wir da geliefert haben. Und es war einfach ein runder, geiler Abschluss. Ja.
Geile Sache.
Vor allem, ich finde es ja, Hallenfußball finde ich ja persönlich ziemlich geil, wenn man Fußball spielen will. Ne? Es gibt halt natürlich auch so Hallenturniere, da gibt es Jungs, die grätschen und so weiter. Das ist dann nicht so schön. Aber ich finde so Hallenfußball, wenn du da 4 gegen 4 spielst oder mit Torwart 5 gegen 5, das ist eigentlich Technik pur. Das ist geil, das macht Spaß, ja, wenn du Ball laufen lassen kannst. Und da ist, jede Mannschaft hat 4, 5 richtig gute Kicker. Und da kannst du natürlich als Underdog in dem Fall vielleicht auch Ari spielen und gleich gut sein, beziehungsweise besser. Und 6-1 ist natürlich eine Hausnummer.
Genau, 6-1 ist eine Hausnummer und wie du schon sagtest halt, ne, das sind 4 Feldspieler, glaube ich, waren es gewesen zu dem Zeitraum. Hab noch heute noch davon Bilder. Und wenn du da halt die Kicke hast, und die hatten wir halt in unseren Reihen, ja, und da kannst du da ohne weiteres gegenhalten und auch eben siegen, ne?
Klasse.
Ja. Wahnsinn. Die SG Höchst war ja damals auch eine Top-Mannschaft gewesen, wo du dann auch gekickt hast. Ne?
Genau.
War das damals auch dritte Liga, Nuncio?
Ja, auch, genau. Auch Oberliga.
Das war auch dritte Liga, Peter Rübenach, ne?
Genau, der Peter Rübenach, genau. Der dann übrigens auch dann bei Italia Trainer wurde halt, ne? Dann später.
Ach, danach, okay.
Ja.
Und, heb mir mal bitte auf die Sprünge. Wo lag denn der Platz von Italia Frankfurt? War der in Enkheim?
Nee, der war zu dem Zeitraum im Westend, bei der SG Westend in Griesheim. Okay. Mhm. Da haben wir gespielt und dann sind sie ganz, ganz später irgendwann nach Fechenheim rüber.
Okay.
Genau.
Weil der Name
war. Gibt es den Verein eigentlich noch?
Nein. Ich glaube nicht.
Nicht mehr, ne?
Nein. Wie so viele Vereine, ne? Den noch nicht mehr
ja,
so.
Ja. Schade eigentlich, ne?
Aber sehr schade,
ist halt so, wie es ist.
Genau.
Ja, aber nochmal zurück zu SG Höchst. Genau. Da war ja nochmal so eine Aktion mit einer Möglichkeit nach Mainz zu kommen, in die zweite Liga damals, ne?
Ja, das war nicht in Höchst, da habe ich in Raunheim gespielt zu dem Zeitpunkt.
Oder Raunheim.
Genau, da habe ich dann in Raunheim gespielt, in der Landesliga auch. Und genau, da war es dann so, gut, eine Riesensaison und gehabt. Und da kam halt auch dann die Interesse und die Anfrage eben von Mainz. Die spielten dann zu dem Zeitpunkt in Liga 2 mit Kloppo. Und da war ich zu dem Zeitpunkt 26 Jahre, im besten Fußballalter. Und was ich halt immer hatte, ist die Schnelligkeit, ja. Und kennst du ja selbst als Mädchen damals, unsere Zeit in Oberstädten.
Boah, du, schon schnell gewesen.
Das ja, ja, genau, gelaufen. Ja, und aber leider ist es dann nicht so gekommen, weil ich dann im Training in Raunheim von einem Mitspieler das Schien- und Wadenbein gebrochen, ja, mein Bein gebrochen wurde. Und somit hat schon das Ganze dann auch diese Option nochmal im späteren Alter auch erledigt, ja, nochmal dann den Sprung in den Profibereich zu machen, ja.
Ja, so ist das halt manchmal, ne? Da kommen dann, wer weiß, wie viele Geschichten es gibt, die so oder so ähnlich verlaufen sind. Ja. Das ist dann auch ein bisschen Schicksal und das aber muss man dann halt wahrscheinlich so nehmen, ne?
Hat
sich ja dann alles zum Guten gewendet.
Genau, aber was aber auch natürlich wichtig ist, vielleicht auch für andere Zuhörer, ne? Oder junge Fußballer, natürlich letztendlich war man so, man dachte halt, man ist der König, ja, man kann kicken, machen und tun. Da gab es Anekdote, die ist so lustig. Bei der SG Höchst, wo mein Freund Slobodan Kominovic, ne, damals noch da bei uns war. Ja. Und da gab es ein Spiel bei uns im Stadtpark Höchst und ja, warm gemacht. Ich war schon nicht gut drauf, weil ich nicht gespielt habe von Anfang an. Haben uns da warm gelaufen, die erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Irgendwann winkt einer von der Linie. Ich und Slobo und noch zwei andere haben uns warm gelaufen. Und dann haben wir gesagt, wer kommt rein? Du, ich? Nee, du. Dann hat er mich reingewunken zur Bank. Ich bin vorgegangen. Und da war Trainer der Peter Rübenach und dann sagt der Co-Trainer, ja Nunzio, komm, beeil dich jetzt, zieh dein Trikot jetzt an, komm, mach hin. Ich so natürlich hab demonstriert, ne, war halt beleidigt, ja, weil ich ja nicht gewertet wurde, weil ich nicht gespielt habe, voran, wie kann das sein, ja. So, und dann habe ich dann gesagt, wie lange ist noch zu spielen? Guckt er mich an, meinte, wie lange ist noch zu spielen? Da sagt er, gute 20 Minuten. Da habe ich gemeint, wie lange ist genau zu spielen, nicht 20, wie lang genau, sagt er, 17 Minuten. Da habe ich gemeint, 17 Minuten, die kannst du spielen. Da ist der Peter von seinem Regiestuhl aufgestanden, hat mir seinen Stuhl hinterhergeschmissen über den Platz und gesagt, verschwinde, ich will dich nicht mehr sehen. Und dann war ich dann 3 Wochen in der zweiten Mannschaft verbannt worden. Ja. Nur mal so eine Anekdote, weil ich auch nicht leicht zu handeln war. Ja. Ich war halt immer so ein Spieler, der immer quer geschossen hat. Ja. Und auch das, es war halt nicht einfach, ne? Und das ist auch ein Punkt, was auch viele Spieler heute auch zum Teil auch mitbringen. Ne?
Ich wollte gerade sagen, Mädchen, so die Geschichten kennst du wahrscheinlich auch. Also das hast du ja wahrscheinlich in der Vergangenheit auch schon gehabt, oder?
Also ja, als Trainer?
Ja, klar.
Ja, klar, natürlich. Jeder will spielen. Es ist ja klar, man hat ein Hobby, man will Fußball spielen und kommt ja dann normalerweise nicht dahin, um sonntags auf der Bank zu sitzen, 90 Minuten oder irgendwie so, sondern will ja Fußball spielen. Ich verstehe das vollkommen, aber man muss halt irgendwie den Kanal finden, wie man dann seine Frustration doch anderweitig oder anders rauslassen kann oder halt in den 17 Minuten dann Nunzio brutale Leistung bringt.
Genau.
Ja, das ist halt eigentlich der richtige Weg.
Das normalerweise ist der einzige Weg, weil ich auch heute meinen Jungs, egal wen, ja, genau das auch vermittle, ob du 5 Minuten, 7 Minuten, 10 Minuten, du kannst auch in 10 Minuten, wenn du dich darauf fokussierst, 2, 3 Aktionen machen, die dich im Blickpunkt bringen. Und darum geht es, ja, die Zeit, die du hast, zur Verfügung hast, da irgendwas tun, ja, in Flanken laufen, Abschluss, ein Passspiel, ein Pass verhindern, ja, also irgendwas, was du da tun kannst, ja, das ist richtig. Dann ist es egal.
Das haben wir jetzt auch in den Champions League Spielen gesehen, ne? Da sind Joker zu Matchwinnern geworden, haben wir gestern gesehen.
Definitiv, ja.
Lyon gegen Man City und letzte Woche war es, glaube ich, Paris.
Choupo-Moting, ja.
Eingewechselt.
Ja.
Und gescored, also es gibt ja genug Positivbeispiele. Und vor allem, ich wollte da nochmal anknüpfen an der Thematik, weil Metin, Nunzio, es ist ja so, es gibt Jungs, die spielen erste Elf, aber dann nicht auf der Position, wo sie spielen wollen. Also sind sie dann auch nicht hundertprozentig bei der Sache. Dann sind es Jungs, die werden nach 60 Minuten ausgewechselt und sagen, warum werde ich ausgewechselt? So, der Junge, der reinkommt, wie Nunzio, wie 30 Minuten spiele ich nicht. Ja, so, dann hast du ganz, ganz viel zu handeln und zu coachen und es ist gar nicht so einfach, die Jungs da vom Kopf her, bei uns jetzt in den Klassen, ja, da auf Vordermann zu bringen, dass du genau das abrufen kannst, 30 Minuten lang. Ja, und das ist keine Entscheidung gegen diese Person ist, die jetzt ausgewechselt wird, sondern halt auch für die andere, beziehungsweise halt auch für die Mannschaft, wenn dann praktisch was machen möchtest. Ja, das ist nicht einfach. Da haben wir dann
das ist doch der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Der Spieler denkt immer, man trifft eine Entscheidung gegen etwas. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es doch so, als Trainer trifft man doch immer eine Entscheidung für etwas. Also für einen Spieler oder am Ende für das Team. Und das zu vermitteln oder das jedem auch verständlich zu machen, das ist, glaube ich, die große Kunst. Ne?
Genau,
also, das ist harte Nummer.
Genau, Mitty, ist die große Kunst, Mike. Und da viele Trainer scheitern aus einem Grund, weil, das erlebe ich in vielen Vereinen, wo ich jetzt mittlerweile auch dann dort auch mal bin und rede, ja, und coache und sehe mir Dinge halt an. Der Punkt ist der, ein Spieler, ja, heute sage ich auch zu meinen Jungs, der Trainer entscheidet, es gibt ganz, ganz, ganz wenige Trainer, die wirklich sagen, ich tue jetzt bewusst den draußen lassen. Da muss er halt nicht gut sein. Wenn der Spieler so gut ist, ja, und er braucht ihn, wird er ihn spielen lassen. So, aber ein Trainer, wie du schon sagtest, stellt etwas auf. Und zwar nicht gegen einen Spieler, sondern er stellt für etwas auf, für die Mannschaft, wo er glaubt, heute diese 11, ne, oder diese 14, 15 auf der Bank, die gewinnen meine 3 Punkte. So, was aber jetzt gar nicht so tragisch ist, was tragischer ist. Und da hapert es an den meisten, weil viele oder die meisten aller Trainer haben eins nicht. Die haben kein Fingerspitzengefühl, keine Empathie und soziale Kompetenz. Weil, wenn ein Spieler dann, ne, kritisiert wird, egal für was, dann nimmt dieser Spieler es persönlich, wie in der Schule. Aber der Trainer kritisiert dich ja als Fußballer. Und das muss ein Trainer oder eine Führungskraft, auch in Unternehmen, wo ich tätig bin, erklären, ich bin dein Vorgesetzter und heute bin ich hier angestellt und mach das, was zu tun ist. Ich tue dich kritisieren, rein fußballerisch, nicht als Mensch. Als Mensch würde ich mich niemals anmaßen, dich kritisieren. Und das muss vermittelt werden, immer und immer wieder, bis irgendwann der Sportler weiß, er bekommt jetzt die Kritik oder die Ansage aufgrund des Sportlers, nicht aufgrund des Menschen. Und das muss unterschieden werden. Und dann kannst du sagen, was du willst, weil dann weiß auch der Sportler, er darf das sagen, ich nehme es an. Ja,
mal, sehr richtig. Mal ja. Kurze Frage, erklärst ja. du denn eigentlich immer deinen Spielern, die nicht spielen, warum sie nicht spielen?
Ich habe einen Kader von 26 Feldspielern.
Ja, eben, darauf will so, ich ja hinaus. Ja.
So, mein Ansatz ist der gewesen, der, wenn ich merke, dass ein Spieler mehrere Wochen nicht reinkommt ins Spiel, weil das Spielgeschehen es einfach nicht hergibt, dann gehe ich ins Gespräch. Ja, ansonsten ist es mir persönlich wichtig, das sage ich den Jungs auch immer, hey, wenn ihr Fragen habt, wie ihr euch verbessern könnt, wenn ich jetzt nicht die Zeit habe, vor dem Training, nach dem Training, mit euch da in Austausch zu gehen, kommt zu mir. Ihr könnt mir jederzeit schreiben und es machen sehr, sehr viele Spieler auch, ja, wo sie dann halt einfach auch sagen, hey, wo kann ich mich verbessern, was möchtest du sehen, ja, und das hat bisher immer gepasst. Klar, gab es dann auch Momente, wo dann auch so die Eitelkeit gekränkt ist, ja, weil gewisse Jungs dann auch ihre Einsatzminuten nicht bekommen haben und dann sind wir wieder bei der Peer Group, ja, dann hast du Jungs drumherum, so, die dann sagen, ey, warum spielst du nur nicht? So, und die lassen sich aufstacheln, ja, klar, ja. Die lassen sich aufstacheln. Dann, so, dann kannst du als Trainer 9 Positivdinge nennen und eine Sache, Kritikpunkt, so, die geilen sich auf diesem Kritikpunkt auf. Mhm. Und die 9 Sachen, die sie richtig toll machen, die vergessen sie, weil sie eigentlich nur das hören wollen, was da jetzt rauskommt. Und das ist dieser Kritikpunkt. Und das ist dann gar nicht so einfach.
Ja, das ist halt, wie hast du das gerade genannt? Welche Group?
Peer Group, also Gleichaltrige.
Genau, ah, okay, den Begriff kannte ich gar nicht, tut mir leid. Mhm. Aber das ist natürlich auch so, innerhalb der Truppe, ne, ist das natürlich echt, auch, das habe ich ja auch schon oft erlebt. Ja, hier, man sieht natürlich, der Kollege oder mein Fußballfreund, der ist irgendwie traurig oder der ist enttäuscht. Dann geht man hin, oh, warum? Dann fragt man sogar noch, ja, warum spielst du denn nicht? Mhm. Ja, und dann sagt er, ja, ich weiß es nicht, ich habe doch gut trainiert und so weiter und so fort. Und dann entsteht eine Dynamik, die wirklich teilweise gefährlich ist, weil eigentlich denkt sich der Spieler ja, der Kollege, ja, der spielt eigentlich schon zu Recht nicht, ja, aber ihm gegenüber sagt er natürlich, ja gut, ich hätte dich gestellt. Also das ist natürlich echt eine schwierige Situation und das kann für einen Trainer dann auf lange Sicht auch echt kompliziert werden, muss ich schon sagen, habe ich auch schon gehabt.
Ja, und Nunzio, du bist ja auch Mentaltrainer, du hast ja auch die Ahnung, du bist ja vom Fach, du bist ja Profi, was das betrifft. Und das, was Mädchen gerade erklärt hat, das haben wir in allen Klassen, das haben wir bei allen Vereinen und das sind alles Dinge, wo man natürlich als Trainer dann auch überlegt, wie komme ich an die Jungs ran, wie kann ich das am besten vermitteln. So, und Mädchen hat es eben auch gerade gesagt, du hast natürlich dann auch Eifersüchteleien, weil es bei manchen Mannschaften ist es so, da geht es um Einsatzprämien. So, und dann wollen die natürlich auch, ey, warum spielt denn der? Ja, warum spiele ich denn nicht? So, dann vergleichen die sich untereinander, spielen aber grundsätzlich unterschiedliche Positionen. Mhm. So, und versuchen sich das dann auch irgendwie schön oder positiv zu reden, was ja dann auch nicht der Fall ist. Ja, und dann musst du moderieren, Metin, ne? Also auf ganz, ganz vielen Bereichen. Jetzt, Nunzio, wie gesagt, du bist Profi. Wie handelst du das denn?
Also dazu gibt es gar keine globale Antwort, weil letztendlich geht es darum, zu beobachten in einer Mannschaft die Stimmung, ja, die Schwingungen, die Frequenzen einer Mannschaft. Und da gibt es kein pauschal Aussage, wie man damit umgeht. Mhm. Weil es kommt eben auf die Person an, ja. Und ich kann das auch gar nicht sagen, da wäre ich unseriös, ja, weil ich erst Dinge sehen muss. Ich muss Menschen vor mir haben, ich muss sie sehen, spüren und fühlen. So, und aufgrund dessen, dann entscheide ich oder passiert was. Aber im Vorfeld was zu sagen, ist nicht möglich und auch nicht seriös, weil eben jeder Mensch, ja, jedes Unternehmen, jeder Sportler völlig anders ist. Und da muss ich mir das ganze Konstrukt anschauen. Und daraufhin gibt es dann ein Ergebnis, ja, oder eine Möglichkeit, Dinge anzusprechen. Das kann man im Vorfeld so gar nicht sagen, ne, woran das liegt. Das muss man erst mal analysieren in diesem Team.
Okay. Du hast ja vorhin zwei Schlagwörter benutzt. Einmal Empathie und soziale Kompetenz. Und da kommen wir ja wieder zu dem Thema. Wenn du als Trainer da ein bisschen Stärken hast oder mit diesen Dingen umgehen kannst, glaube ich, dann erledigen sich viele Dinge auch von selbst. Also empathisch sein, Menschen verstehen, versuchen, die dann auch dementsprechend rüberzubringen. Ich versuche das immer. Es gelingt nicht immer, muss man sagen. Mhm. Aber manchmal gibt es auch hoffnungslose Fälle. Da kannst du machen und tun, was du willst. Gibt es auch. Aber ich glaube, so ein bisschen empathisch muss man sein. Und Mike, wie ist denn das eigentlich bei dir in solchen Fällen? Da gibt es ja dann immer einen, der kommt und sagt, du musst alle gleich behandeln, das geht nicht, dass du bei dem so machst und bei dem so. Das sehe ich zum Beispiel auch komplett anders. Wie siehst du das, Mike?
Also es kommt halt drauf an, für was in welchen Situationen. Also wenn ich jetzt einen Spieler habe, der irgendwie gedanklich woanders ist, weil irgendwie in der Family jemand krank ist oder Stress mit der Frau und so weiter, dann ist es mir persönlich wichtig, dass ich vorher Bescheid weiß, was da Thema ist, damit ich den Jungen halt anders greifen kann. Ja, aber klar ist, es gibt einen Verhaltenskodex, der zählt für jeden Spieler. Das heißt Pünktlichkeit, Sachen wegräumen, solche Sachen. Das ist mir persönlich wichtig und das wird bisher auch immer ordentlich gemacht. Klar, es gibt immer wieder Jungs, die aufgrund von Job und so weiter später ins Training kommen oder später zum Treffpunkt, weil sie im Stau stehen oder angehalten worden sind von der Polizei. Das hatte ich auch schon alles. Aber wir versuchen das alles wirklich auch nach diesem Verhaltenskodex zu haben und zu handeln.
Ja, und ist er irgendwo niedergelegt, schriftlich?
Ja, oder wie ist das? Okay. Ist alles niedergeschrieben. Und wir haben da einen Torwart, der hat das jetzt übernommen bei uns im Team und das funktioniert einwandfrei. Also die Strafen, die zusammenkommen, werden dann eingesammelt und das kommt dann in die Mannschaftskasse. Mhm.
Du siehst das ja auch so ein bisschen so, dass man, Nunzio meine ich, dass man ein bisschen unterschiedlich an die verschiedenen Charaktere auch angeht, ne?
Definitiv. Also wir sind alles Individuen, und wir können nicht alle Menschen gleich behandeln, ja, ob in einer Mannschaft, in einem Unternehmen, weil letztendlich gibt es ja eine Ursache, ne, warum einer reagiert, wie er reagiert, ja, und man kann dann nicht Gleiches mit Gleichem behandeln. Ich muss mir anschauen, wer ist der Spieler, ne, wer ist der Mensch, in dem Fall ist der Spieler, und da gibt es eine Konsequenz, und es gibt Spieler, die für eine Mannschaft zum Beispiel sehr wichtig sind, ja, und die tragend sind für eine Mannschaft, und die haben jetzt irgendwas einen Bock geschossen. So, aber an diesen Spieler hängen ganz viele andere Spieler dran, ja? Oder auch dann das Leistungsniveau an der Mannschaft. Also muss ich dann schon schauen, wie ich diesen Spieler anpacke, ja? Weil es einfach, das ist ein Führer, ja? Das ist ein Krieger. So, und den muss ich ganz anders da anpacken als ein Mitläufer, ja? So, einer, der einfach einen Job bekommt, hier, das ist dein Ding, machen. Und den einen muss ich halt streicheln, den einen gebe ich halt eine entsprechende Strafe aus und dem anderen fürs gleiche Verhalten spreche ich keine Strafe aus. So, aber dazu gehört es auch sehr viel Mut von den Trainern, das durchzusetzen. Deswegen ist es unheimlich wichtig, ne, als Coach, als Führungskraft, ja, authentisch und glaubwürdig zu sein. Und wenn du diese beiden Module hast, dann kannst du entscheiden, was du willst, weil es der Gegenüber spürt. Das ist egal, was
aber
du machst.
Aber dann musst du doch eine mega starke Position haben. Also wenn du selber nicht in der Position bist, sage ich mal, ja, dann wirst du, wenn du dich so verhältst, Mike, wirst du doch auseinandergenommen auf kurz oder lang.
Du meinst jetzt, dass ich jeden individuell betrachte?
Ja, und wenn du da nicht eine gestärkte Position hast, dann kannst du natürlich auch böse nach hinten losgehen, der Schuss, ne?
Ja, also ich persönlich bin der Meinung, dass wenn du wirklich 25 Leute hast, 26 Leute hast, dass du gewisse Grenzen halt einfach haben musst, ja, weil sonst wird das nicht klappen. Sonst hast du die Thematik hier, ich lasse den spielen, obwohl er nur einmal im Training war, und vielleicht einen gleich starken hinten dran habe, der es eigentlich verdient hätte zu spielen. Also da muss man sehr sensibel sein, das ist ganz, ganz schwierig. Aber auch, wie Nunzio schon gesagt hat, Authentizität, das ist das Entscheidende. Du musst klar sein, du musst verständlich sein und das, was du machst, musst du halt auch erklären können. Ja, und da ist es natürlich so, wenn du einen erfahrenen Spieler hast, der sehr gut drauf war, aber jetzt angeschlagen war, der kann dann Dienstag, Donnerstag nur bedingt trainieren. Und wenn er freitags im Abschlusstraining da ist, dann würde ich den wahrscheinlich, weil er halt auch einen Lauf hatte die letzten Wochen, problemlos stellen. So, aber das muss man alles individuell betrachten. Das ist natürlich auch so.
Doch, sagst Mike, es ist ja auch unterschiedlich, ne? Wieder klar, im Amateurbereich oder im Profibereich, ne? Das sind schon Unterschiede, ja. Weil da unten geht es um Freizeit, ja, die Leute haben alle, gehen Schule, gehen arbeiten, gehen studieren und oben halt im Profibereich, da machen die nur das, ja. Klar. Aber die packe ich völlig anders an, deswegen arbeite ich auch in diesem Bereich, weil ich dort eben die Jungs, ja, ganz anders hantiere, weil die leben davon, ihr Job, ja, so. Und da muss man schauen, mit zweierlei Maß auch dann. Natürlich gibt es Regeln, es gibt ein Raster, ja, wo sich alle dran halten sollen, aber es gibt immer, wir sind Menschen, das ist völlig normal, dass man sich nicht dran hält, ne? Egal an was. Das ist normal und menschlich. Und da muss ich halt schauen dann, wie stark ist der Trainer in Position, ja, wie ist er anerkannt im Team und wie weit tun die Spieler dann auch das, was er sagt, völlig abnicken, akzeptieren, ne? Das, was er ausspricht. Ja, das ist entscheidend.
Du bist ja jetzt eigentlich hauptsächlich aktuell im individuellen Training aktiv, also das heißt mit Einzelpersonen oder in Kleingruppen. Da kommen doch die Spieler bestimmt auch ab und zu mal zu dir und sagen, hier aktuell zum Beispiel der Riedle von Mainz 05, sag ich hier, da und da habe ich vielleicht Probleme mit dem Trainer. Gehst du auf solche Sachen dann während deines Trainings mit dem Jungen auch ein oder ist das wirklich nur, geht es da um Athletik, um Bewusstsein oder bist du auch in dem Bereich unterwegs?
Also Athletik ist ja das andere Bewusstsein, ne? So, natürlich, und meine Hauptarbeit besteht überwiegend aus Sprechen, was aber im Bild und Film nicht zu sehen ist. Deswegen glaubt derjenige, ich bin jetzt Athletik-Fitness-Trainer, ja, weil das, was man sieht, entspricht dem. Aber die Hauptarbeit, was wir machen, ist Bewusstseinstraining und Geisttraining. So, aber das ist schwer zu vermitteln, wenn man nicht weiß, was es bedeutet, ja. Und die Athletik, der Fitness, ja, der Körper, ich trainiere den Körper völlig anders. Und er muss erstmal verbunden werden, geistig, ja, was die meisten nicht verbunden sind mit dem Körper. Und die Athletik folgt dann letztendlich, der Körper folgt auf dem Geist und nicht andersrum, weil der Geist gibt Signale und nicht der Körper. Der Körper ist Instrument, wie eine Gitarre, wie ein Saxophon, wie ein Piano. Und wenn dieses Gerät nicht richtig eingestellt ist vor dem Konzert, bevor die Band auf die Bühne geht, ja, und die gehen an ihre Geräte dran und spielen, da gibt's sofort Misstöne. Und die Zuschauer merken es sofort und sagen, Moment mal, was ist da los? So. Und das heißt, der Mensch ist genauso. Und bei den meisten Menschen ist der Körper, ja, ist, sein Instrument ist nicht richtig eingestellt. So. Nicht exakt. Und dann kann er auch nicht entsprechend performen oder nur halt bedingt Leistung abrufen. Und da spielen viele Faktoren eine Rolle. Lebensstil, Lebenswandel, was esse ich, wie esse ich, wann gehe ich schlafen, wie gehe ich schlafen, spiele ich Playstation stundenlang, bis mein Geist ermattet und die Augen viergig werden. Über das reden wir ganz, ganz viel. Wir reden einfach, was gibt dir Energie und was raubt dir Energie? Und dann sprechen wir, pass mal auf, wenn du an die Tankstelle gehst und gehst tanken, was machst du da rein? Ja, Nunzio, ich mach das Benzin rein, was es braucht. Super Plus, Diesel, Benzin, was auch immer. Sag ich, ja? Und was für ein Öl? Ja, das Öl, was die Maschine braucht. Aha. Und was für ein Öl und was für ein Treibstoff machst du in deine Maschine rein? Cola, Chips, Mayonnaise, keine Ahnung was, Schokolade, Döner, Hamburger, ja? Zu viel davon. So, und dann macht's Klick. Das heißt, erst ein Bewusstsein schaffen. Weil wenn du kein Bewusstsein hast für dich, dann kannst du auch nicht wissen, was du in dir reintun sollst. Dann isst du nur das, was du gewohnt bist zu essen. Durch die Erziehung, durch die Prägung, durchs Umfeld. Also muss man unterscheiden, was ich dann mache, was es bewirkt, wenn du das zu dir nimmst und das zu dir nimmst. Oder wenn du jetzt um 1 Uhr schlafen gehst oder um 2 Uhr, 3 Uhr nachts schlafen gehst, aber morgens um 7 wieder aufstehen musst, um dann um 9 zu trainieren oder um 10. Es fehlt dir Schlaf. Und der Schlaf ist die Basis von allem. Deswegen reden wir um die ganzen Sachen drumherum. Ja. Die Sachen drumherum sind das Entscheidende, um dann das zu verstehen, zu haben für ein Verständnis, dass du auch dann als Profi auch wirklich als Profi auftrittst. Ja? Nicht nur auf Profi auf Papier bist und dein Gehalt ist profihaft, aber die Einstellung, das Modul in der Mitte, das Verbindungsstück, ist bei vielen, vielen Profis amateurhaft. Und daran arbeiten wir. Ja?
Also du hast es super toll und einfach erklärt. Also ich finde die Beispiele...
Ja, super verständlich. Super verständlich. Super
verständlich, total klasse. Und du hast es auch angesprochen, aber das, was natürlich die Profis, die verdienen ihr Geld raus, der Körper ist das Kapital, Amateurbereich, genau. Aber im Amateurbereich hast du das halt auch manchmal. Meti, du kennst das auch, wenn du
natürlich
da irgendwie Spieler hast, die dann eine Stunde beim Masseur sind und danach sich erstmal 2 Weizen reinpfeifen. das ist ja kontraproduktiv, aber das hast du halt natürlich auch und dann natürlich hast du das, und dann unterhältst dich mit einem Physiotherapeuten und denkst, ey, ich war eine Stunde Arbeit für die Füße, für den Arsch, weil er jetzt einfach sich den Alkohol wieder reinpfeift. Ja, aber super toll erklärt. Also ich,
es wäre ja, das. Hast du eigentlich einen Spieler? Hast du eigentlich einen Spieler gehabt, Mike oder Nutze? Kennst du einen Spieler, der besser Fußball gespielt hat, wenn er die Nacht durchgezecht hat?
Ja.
Es gibt solche Leute.
Ja. Also, aber die kennst halt nicht anders. Die sind halt 10 Jahre auf dem.
Der Körper hat sich dran gewöhnt. Ja.
Ja,
also erstmal ist es ja auch so, Mike, es geht darum, weißt du, in meiner Arbeit zu sensibilisieren. Ja, es geht um Sensibilisierung, um Wahrnehmung. Wir waren ganz abstrakte Trainingsmethoden, wenn ich sie dir zeigen würde, auf Bild und Video, ja, zum Teil. So, es geht um Wahrnehmung, Sensibilisierung. Und zwar dich wahrzunehmen, dich sensibilisieren, weil dann wirst du auch dein Umfeld anders wahrnehmen. Also es ist ein ganz spezielles Training und dann gehen wir dann in diese Athletik-Fitness, aber auch mit einer ganz anderen Vorgeschichte, mit einer ganz anderen Wahrnehmung, weil du dann deinen Körper... Ja, und dich völlig anders wahrnimmst. Ja, und nicht nur einfach was ausführst, was der Trainer sagt. Ja, ich sage immer, warum machst du das? Ja, weil der Trainer gesagt hat. Entweder in Mainz, in Kiel, in Dresden, in St. Pauli, sag ich, ja, wie? Dein Trainer sagt, lauf, spring und du machst es. Ja, ohne zu hinterfragen. Nein, du musst hinterfragen. Nicht nur einfach was machen. Du musst bewusst bei dir sein. Wenn du sprintest, dann musst du atmen, zum Beispiel. Ja, die meisten atmen nicht. Die sind nur auf die Aktion konzentriert und laufen wohin. Aber die Atmung ist das A und O. Weil ohne Atmung bist du tot. So, und die meisten Menschen, ja, die atmen nur so, um nicht zu sterben. Und die Sportler, die müssen erst recht bewusst atmen, weil sie davon leben. Und wenn du nicht richtig atmest und bewusst atmest, ja, dann wirst du irgendwann nach einer gewissen Zeit platt sein. Ob als Amateur oder als Profi.
Ja.
So, und das ist Sensibilisierung, Wahrnehmung. Ne? So, spüren und fühlen. Das sind die Hauptfaktoren meiner Arbeit. So, und dann kannst du rausgehen und dann siehst du das Umfeld nicht herum. Völlig anders.
Sehr richtig.
Und nicht,
sehr
richtig, ja.
Was sagst du hier? Die ganze Profifußball redet, oder beziehungsweise auch der Amateurbereich, alle reden über Goretzka.
Ja.
Nunzio, was hat der denn gemacht?
Was er gemacht hat?
Also der Unterschied zwischen vor Corona und nach Corona ist ja gravierend bei dem Jungen. Also sehe ich das falsch?
Ja, zum Positiven.
Wurde, zum Mega-Positiven.
Ja. Da haben wir uns auch drüber unterhalten. Ja. Da haben wir uns auch drüber unterhalten, jetzt in unserer Vorbereitung, in den 3 Wochen mit dem Rudi zum Beispiel und mit Riedle, Baku, die beiden, ja. Oder auch mit Janik Stark, weil es auch denen ja aufgefallen ist, haben wir geredet drüber, sag ich, ja, gut, der hat halt irgendwann eine Entscheidung getroffen, ne? So. Und seinen Lebensstil ein bisschen verändert, ja. Und das ist ja auch das, was ich ja auch genau vermittle, sag, weißt du, willst du ausschöpfen dein Kapital, willst du ausschöpfen deine Fähigkeiten, deine Gaben, dann solltest du einfach schauen, ich kläre auf. Ja, ich gebe keine Vorgaben. Ich gebe niemals Vorgaben an einen Klienten von mir, was er essen soll, was er nicht essen soll, wann er schlafen gehen soll, wann nicht. Weil er fragt dann mich, Nunzio, wie machst du das? In diesem Alter noch so fit zu sein, wie machst du das? Ja, So, und dann sage ich, wie ich es mache. Und wenn dir das gefällt, was ich mache, dann kannst du gerne an meinem Lebensstil dran teilhaben, davon was abhaben. Also ich erkläre einfach nur, was die Sache bewirkt. Ja, was zum Beispiel dieses Essen bewirkt und was das bewirkt. Das heißt, wenn du zu viel Fleisch isst, kannst du gerne machen. Also ich habe gemerkt, wenn ich halt Fleisch weniger esse, ja, also über die letzten 20 Jahre, oder Milchprodukte weglasse, für mich persönlich, ist es wunderbar, aber nicht für alle. Man darf auch nicht rausgehen und Menschen, wie sagt man,
manipulieren.
Ja, nicht manipulieren und vor allem missionieren, ja. So, was für mich gut ist, kann für dich, Mädchen, nicht gut sein oder andersrum, ja. Ich kann zum Beispiel essen Nutella mit einem Löffel seit 30, 40 Jahren, es macht mir nichts, ja. So, weil meine Maschine, ja, meine DNA ist eine völlig andere, ja. So, der andere isst es und sofort schlägt es an. Deswegen ist es sehr, sehr individuell zu betrachten, auch eben die Ernährung. Aber man kann Vorschläge geben, Anreize und dann versuch mal das. Wie fühlst du dich damit, wenn du morgens statt Spiegeleier isst, ja, und irgendwelche Würstchen und deftiges Zeug, weil es ja gewohnt ist, es ist eine Gewohnheit, ja, es ist eine Gewohnheit, ein Essverhalten. Auf einmal isst du anders. Wie fühlst du dich? Probier mal aus. Und so gehen wir ran. Wir testen, wir versuchen, ja, und machen nicht sofort, das musst du weglassen, das musst du weglassen, weil das ist scheiße, das ist Müll. Nein, weil auch Müll musst du essen, ja. Auch meinen Jungs sage ich, du sollst auch Müll essen, weil Ketchup, Mayonnaise, Pommes frites und sonst was, es ist Dreck, es ist Müll. Aber wenn du Müll möchtest, ja, hast du nach Verlangen, dann sollst du es auch essen. Aber halt von 100%, 10-15% sollst du und musst du auch Müll essen, um dich zu befriedigen, deine Seele.
Geil.
Aber dein,
geil.
Aber dein Körper, deine Maschine braucht aber das, um zu performen. Und dann ist es in Ordnung, weil sonst sich kastrieren geht nicht. Der Mensch muss auch wissen, nur eben damit bewusst sein, Mike und Metin.
Ja, klar.
Wenn du bewusst weißt, ich gehe jetzt Scheiße essen, ja, aber ich habe Bock auf Scheiße, dann hat es andere Qualität. Aber wenn du es einfach isst und denkst, ah, wie schmeckt's und es ist gut, nein. Und das ist der Unterschied, das zu lokalisieren und das irgendwann in den Griff zu bekommen, dass du stark genug bist, geistig, ne, und dein Bewusstsein das weiß. Und dann kannst du es lenken, dann hast du den Mischpult in der Hand, dann entscheidest du, ne? Und nicht die Gelegenheit für dich oder Situation für dich. Und das, klar, ist das Entscheidende.
Klar, Logo. Also es gibt ja auch diesen sogenannten und berüchtigten Cheat Day. Den nutzen sie ja auch alle gerne, die sie sich ein bisschen mit beschäftigen. Mein Bruder ist dem alles auch nachgegangen. Und ja, der hat sich dann auch immer auf den Cheat Day gefreut. Ja, und das ist auch legitim, Metin. Du weißt es doch selbst.
Ja, ich habe grob 6 Cheat Days die Woche.
Ja, manche haben 6, manche haben 5, manche haben 2.
Aber ich hab mit dem Nunzio schon gesprochen. Ja. Es könnte sein, dass ich mich von ihm fürs Benefitspiel fit machen muss. Es, boah, könnte sein.
Stark.
Das, ja, ist
ja,
ja, also der Punkt ist ja der, ne? Letztendlich ist es immer eine Sache, ich muss eine Entscheidung treffen. Wie jetzt zum Beispiel Goretzka, ne, wo wir angefangen hatten. Ja. So. Es ist wichtig, erstmal eine Entscheidung zu treffen und dann einfach an den Weg einzuschlagen und sagen, okay, will ich? Und der entscheidende Punkt, lieber Mike, lieber Metin, und das ist auch wichtig für die Zuhörer, die jetzt zuhören, Menschen, ja, die zum Beispiel übermäßig viel Alkohol trinken, weil es ist völlig normal zu trinken, Alkohol, wie ich Luft atme und Wasser trinke, ja, trinken Menschen Alkohol zu jeder Gelegenheit, einfach so. Das heißt, sie sind nicht bewusst. So, Menschen, die rauchen, Menschen, die Scheiße fressen, Menschen, die Kokain schnupfen, auch das ist ja gang und gäbe in gewissen Berufsgruppen, ja, oder Medikamentenmissbrauch tätigen. Das sind keine bösen und schwachen Menschen, ja, keine bösen und schlechten Menschen. Aber das sind sehr, sehr schwache und labile Menschen. Sie sind sehr schwach und labil mit sich selbst, persönlich, in ihrem Job, was sie gerade tun. Dort können sie erfolgreich sein. Erfolgreich, sprich finanziell erfolgreich, ja. So. Und da erkenne ich und da erkläre ich den Wert, weil wenn du den Wert im Außen siehst, was die meisten ja tun, den Wert tun sie im Außen darstellen, in Form von einem tollen Auto, eine Rolex-Uhr am Handgelenk, ja, tolle Kleidung, Designer-Klamotten. Da legen sie so viel Wert drauf, wie sie erscheinen möchten im Außen. Ich nenne es mein Buch Oberflächlichkeit.
Ja.
So, weil diese Menschen den Wert in sich nicht erkennen und den größten Wert, den du hast, den ein Mensch jemals haben wird, ja, die größte Kapitalanlage, die du, wo du investieren kannst, ist kein Wertpapier, kein Fonds, kein Auto, kein Haus, kein Boot, kein gar nichts, ist dein Körper. Dein Körper, dein Geist und deine Seele. Und das muss man pflegen und hegen. Nicht nur mit Shampoo und Parfüm, um nicht zu stinken, abends rauszugehen, sondern eben auch, wie behandle ich mich? Mit Respekt, mit Achtung, mit Wertschätzung.
Ja.
Das machen die alle mit ihren Gegenständen. Aber das machen sie alle mit ihren Autos, mit ihren Uhren, mit ihren Klamotten. Da achten sie ganz, ganz penibel drauf, dass da kein Kratzer reinkommt. Aber ihr Körper ist demoliert. So, und das ist Sache des Bewusstseins. Deswegen arbeiten wir am Bewusstsein, das ist das Zentrale. Wenn du das verstanden hast, dann wirst du dich vor dem Spiegel hinstellen, dich angucken und sagen, was für eine Scheiße mache ich eigentlich? Ich tue mich schön anziehen, tolle Klamotten, toll hier, aber ich bin ein Wrack. Ja, ich bin kaputt, genau.
Ja.
Und da muss man ansetzen, dass du den Wert in dich siehst und deswegen auch in dich investierst. Nicht an dich und um dich, sondern in dich investierst. Ja?
Mike, hast du gut zugehört?
Ich habe gut zugehört. Ich wollte auch dir was beichten, Nunzio. Also seit Corona, bin ich, glaube ich, was Bierintensität betrifft und so weiter. Also ich muss zugeben, ich habe seit Corona echt sehr viel Bier getrunken. Ja. Tut mir auch ein bisschen leid. Es ist mir jetzt auch ein bisschen bewusster als sonst. Aber ganz ehrlich, das war dann so mein Cheat Day oder meine Cheat Monate. Ich mach's.
Ja, dann ist es doch in Ordnung. Ja.
Aber, jetzt, aber du kannst jetzt mal langsam die Rolex beiseite legen, Mike. Das passt einfach nicht zu dir.
Ey, also wenn einer nicht oberflächlich ist, dann bin ich. Ja, aber ich finde es cool.
Ja.
Mädchen, du hörst es ja auch raus. Nunzio, du bist da voller Herzblut dabei. Dir ist es wichtig und es ist toll. Und es ist natürlich auch, guck mal, du bist jetzt Mitte 50, du hast einen Körper wie ein 20-Jähriger. Ja, nur für die Zuhörer, du achtest da drauf. Also das ist ja natürlich auch ein Stück weit Vorbildfunktion. Ja, und das ist wichtig, finde ich, wenn du jemanden hast, der das, was er sagt, auch vorlebt, Mädchen.
Ja, also ich kenne kaum einen, der das mehr lebt als der Nunzio. Also das, was er sagt, das macht er ja auch. Also es ist jetzt nicht so, dass er dir irgendwas erzählt und dann siehst du ihn hintenrum irgendwo. Wir haben uns am Freitag kurz getroffen, wie vorhin schon erwähnt, und dann hat er gesagt, ich trinke ja eigentlich nur Wasser, und dann hat er sich hinreißen lassen und hat eine leichte Cranberry-Schorle getrunken. Also
ja, ich trinke auch, wenn ich mal essen gehe, außerhalb auch mal auch ein Glas Wein.
Das kann man ja mal machen, das ist ja kein
natürlich.
Thema. Aber ich will damit ja nur sagen,
genießen.
Du lebst das ja auch vor,
natürlich.
Was du sagst. Also es ist ja schon so, genau. Dass du da sehr wirklich aufgehst in der ganzen Geschichte und dass du sogar so weit gehst, jetzt das Ganze, deine Lebensgeschichte ja auch aufzuschreiben.
Ja, in der Tat ist das so und meine Lebensgeschichte, seit 13 Jahren jetzt sitze ich da dran und da hat es begonnen, die ersten Zeilen, ja, weil es eben einfach kein einfaches Buch ist, was man so mal runterrattert, irgendeine Biografie, ja, von einem, keine Ahnung, Dieter Bohlen oder Boris Becker, das kannst du in 3 Wochen runterschreiben, ja, diese Anekdoten. Hier geht es an, es ist eine Entwicklung, ja, es ist eine Entwicklung, die passiert ist, ja, und es geht um viele Dinge, die auch privat passiert sind, ja, im privaten Leben, die aber dazu gedient haben, letztendlich, ja, dass ich heute das machen darf, was ich machen darf. Und ich habe ja keine Arbeit heute, ja, sondern ich habe eine Berufung. Und wenn ich heute zum Beispiel angefragt werde von Unternehmen oder egal von was, ja, die mit mir arbeiten wollen, und da kommt immer die Frage, Esposito, was haben Sie für ein Honorar, was haben Sie für einen Tagessatz, wenn Sie bei uns sprechen oder Impulsvortrag, dann sage ich nichts. Da sind Sie alles mal erschrocken in der Abteilung Einkauf und sagen, wie Sie nichts, Sie müssen doch Geld verdienen. Sag ich, ja, tue ich ja. Ja, und was bekommen Sie für das, was Sie hier vortragen, sage ich nichts. So, Irritation, völlige Irritation. Dann sage ich, wissen Sie, das, was ich tue, das mache ich für alle umsonst. Da bezahlt keiner einen Pfennig für. Sie bezahlen nicht meine Tätigkeit. Sie bezahlen meine Präsenz. Sie bezahlen mein Erscheinen. Das bezahlen Sie. Ja? So, weil ich habe eine Berufung. Sie stehen morgens auf und gehen arbeiten. Ich stehe morgens auf, gehe meine Berufung nach. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, das machen zu dürfen. Und mein Buch beschreibt halt eben diesen Weg, wie ich zu dem gekommen bin, was ich heute machen darf. Ja, ist ein großes, großes Geschenk. Und ja, und dieses Buch ist jetzt in der Endphase. Sprich, das wird dann Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres dann soweit sein, dass dann dieses Baby auf die Welt kommen darf. Mein Baby.
13 Jahre in Bearbeitung.
Genau, ja, weil es eben wachsen musste halt.
Ja,
ne? Klar.
Ja. Geil. ja, krasse Sache. Der Nunzio, also das ist wirklich faszinierend, muss ich schon sagen. Also hast du vorhin mal mitbekommen, wie laut der auf einmal geworden ist und wie intensiv er geworden ist, Mike? Hast du das mitbekommen?
Ja,
der hat sich ja so richtig in Rage gesprochen, teilweise, muss ich sagen. Also es ist schon krass, also da zuzuhören. Und ich kann mir das schon vorstellen, wie das da ist, wenn er da so vor Publikum spricht und sowas in irgendwelchen Firmen und so. Also ist eine Berufung anscheinend, ist eine Berufung.
Ja.
Nochmal ganz kurz hier, was ist denn eigentlich mit dem Benefitspiel, Mike?
Ich mach mich bereit. Also ich dehne mich gerade, ich werde jetzt ein paar Liegestütze machen, Mädchen, damit ich mithalten kann.
Weil der Nunzio, wenn der nach wie vor so schnell ist wie früher, dann muss der über die Außen kommen, das sage ich dir gleich.
Ja. Wir haben Nunzio noch gar nicht gefragt, ob er mitmacht, Mädchen, willst du es machen?
Nunzio, jetzt habe ich schon vorgegriffen. Also nächstes Jahr im Sommer, Juni, Juli, wollen wir das Benefitspiel starten. Die Einnahmen, die wir da hoffentlich generieren können, gehen zugunsten der Kinderkrebshilfe e.V. Frankfurt. Kannst du, wenn es zeitlich passt, dabei sein? Möchtest du dabei sein?
Sehr, sehr gerne bin ich für euch dabei und nehme daran teil. Ja, bei so einem tollen, schönen Event, mit dem auch dann den schönen Nebeneffekt für eine gute Sache, das zu platzieren, die Einnahmen, natürlich.
Ja, da braucht der Dieter Müller nur noch einen Fuß hinhalten, das sage ich dir, wenn der Nunzio über die Flügel kommt.
Zack. Ja, aber wir haben ja gehört, der Nunzio muss von Anfang an spielen, sonst gibt es ein Problem.
Sonst fliegen die Stühle.
Für 17 Minuten spielt er nicht, das sage ich dir.
Genau.
Nein. Das ist jetzt damals im Jugendlichen ohne Verstand, ohne Krebs, ja, einfach emotional. Heute natürlich anders. Also heute spiele ich auch, bin ich bereit zu spielen, noch 50 Minuten halt. Ne? Also okay. Ja.
Also. Hier, aber der Fußball und auch der Amateurfußball und der Profisport, wenn der nicht von Emotionen lebt, wovon sollen wir dann leben? Emotionen sind so wichtig.
Genau. Ganz, ganz wichtig. Und den Peter Rübenach kenne ich ja auch aus Kabener Zeiten. Also ist ein
ganz feiner Kerl. Total. Ja. Ganz, ganz feiner Kerl, der Peter, ja.
Ich möchte mich noch bedanken, Mike. Hab ich das gerade schon gemacht? Uwe Eckerl, vielen Dank.
Für was denn?
Für die Spende bei GoFundMe. Ja, vielen Dank. Richtig. Wir haben ja eine GoFundMe-Seite, wo unsere Zuhörer oder Follower auf Instagram auch spenden können, wenn sie das möchten. Mhm. Dafür bedanken wir uns recht herzlich die Woche beim Sebi Stehling und beim Uwe Eckerl. Vielen Dank dafür.
Geile Sache.
Prima.
Top. Wir sind da auch jetzt, ich glaube, bei 450, 460. Also da kommt echt einiges zusammen gerade und es ist total schön, auch jetzt zu wissen, dass Nunzio nächstes Jahr dabei ist. Und
vor allem sind ja alles bekannte Gesichter halt, ne? Ob jetzt dann der Slobo dabei ist, der Leo, der Dieter Müller, der Zahnbe, wer auch immer. Man kennt sich ja alle halt, ne?
Ja klar. Und du hast das Lobo angesprochen. Also das Lobo, der ist bei uns auch dick auf der Liste. Also da wollen wir demnächst auch noch ein schönes Podcast machen. Ja. Schöne Runde. Aber zu dir, Nunzio, vielen, vielen Dank für deine Geschichten, weil das ist immer spannend, jemanden zu haben, der gewisse Dinge vorlebt. Und wie Mädchen eben schon gesagt hat, also
das ist doch authentisch. Das ist dann ja auch authentisch. Man kann es, guck mal, man kann die gewisse Dinge bestimmt auch als, ich hab's dem Nunzio auch gesagt. Für mich ist das extrem, aber es ist authentisch, weil er es so lebt und weil er es so sieht. Und dann kannst du das auch akzeptieren und dann kannst du dir da Dinge rausziehen. Also, das ist das Entscheidende bei der ganzen Sache, authentisch zu sein. Und wir versuchen das ja hier im Podcast auf unsere Art und Weise auch, authentisch sein. Und dann wird das auch angenommen, dann wird das auch abgenommen und es wird honoriert. Ganz einfach.
Definitiv. Und ich finde es auch erstmal nochmal toll, auch mal danke, dass ihr da mich mit ins Boot geholt habt und wolltet von mir ein bisschen was erfahren. Und ich finde die Sache, das Format super. Und ich persönlich wünsche euch weiterhin dir, Mike und Metin, weiterhin zahlreiche Zuhörer und ja, dass das Ganze sich weiterentwickelt, ja, und was hat dahinter steckt, was ihr geplant habt, damit auch weiter fortzuführen.
Vielen Dank dafür. Dankeschön.
Ja. Danke. Ja. Sehr, sehr gerne.
Ja, dann wünsche ich dir, Mike, heute doch bei heißen Temperaturen ein gutes Spiel, ein gutes Vorbereitungsspiel.
Danke.
Ich werde mich auch gleich. Okay. Ja, wir haben beide heute noch Einsätze. Wir haben heute noch Einsätze, beide.
Okay, gut.
Du in Hochstadt, ich gegen Oberliederbach daheim. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter.
Immer weiter und es macht Spaß. Und das ist jetzt noch ein paar Wochen hin und dann geht es offiziell los. Aber ich bin zufrieden, sehr zufrieden mit meinen Jungs-Mädchen.
Sehr gut.
Das ist super.
Ja. Ich auch. Wir haben eine gute Phase im Moment. Die Mannschaft versteht so langsam. Und immer empathisch sein, immer soziale Kompetenz vorleben und auch zeigen.
Menschlich sein, einfach menschlich. Sein.
Genau. Auf Augenhöhe ganz wichtig. Kommunizieren. Das ist doch
Jawohl, Junge.
Ja, ich bin Pädagoge.
Was nehmen wir heute mit? Weniger Alkohol, Mike.
Bitte. Ja, ich habe ganz schlechtes Gewissen gehabt, aber es ist nicht so schlimm. Also ich habe nicht gemacht die letzten Wochen.
Es gibt Phasen, die müssen durchlebt werden, ist auch richtig so. Wenn man es erkennt, ist es in Ordnung.
Wenn ich bei der Frau bin, nein.
Ja, Mike.
Jungs, also, bleibt gesund. Freunde.
Ja, euch auch. Schönes Wochenende. Viel Spaß bei euren Mannschaften und auf bald.
Bis bald, mein Lieber. Ja. Dankeschön.
Tschüss.
Ciao. Mike.
Metin.
Mein Lieber.
Ja.
Also die letzten Minuten kamen mir so vor, als hätte er zu dir gesprochen, der Nunzio.
Ich hab's auch persönlich genommen.
Stell deinen Ferrari einfach beiseite.
Ja.
Lass den Gin Tonic und das Bier weg. Die Rolex einfach mal in der Schublade lassen. Oh. Und komm zu dir selbst, finde zu dir selbst, Mike.
Ja, es wird Zeit. Es ist ja beeindruckend. Also ich finde es ja sowas beeindruckend und mir ist es ja auch bewusst, dass ich trinke, aber in dem Moment, die letzten Monate, habe ich halt auch bewusst getrunken, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Also von daher passt es. Ich habe einen Alkoholtest gemacht, beziehungsweise hier online kannst du ja hinterfragen,
bin ich Alkoholiker
oder nicht. So, und ich bin, echt? Ja, und ich bin bei Gelb. Also Gelb.
Was
ist,
heißt Gelb?
Gelb ist rot, wie bei der
rot,
Ampel.
Rot, Gelb, Grün, oder?
Genau, richtig. Also, und die letzten Wochen habe ich weniger gemacht. Aber um jetzt nochmal auf Nunz zu kommen, super viel Herzblut, weiß, wovon er spricht und versucht natürlich da auch das Bestmögliche aus den Leuten rauszuholen. Ich fand's toll.
Also wenn man face-to-face mit Nunz sitzt,
ja.
Und das habe ich ja am Freitag wirklich kurz gemacht, also wenn er erzählt, dann hat der, du siehst es in seinen Augen. Hm. Du siehst das in seinen Augen, dass der da einfach brutal dahinter steht und steckt, was er da sagt, was er da macht. Die glänzen dann und der ist so überzeugt von dem, was er da macht. Das ist also brutal authentisch. Also wirklich 1:1. Das muss man schon sagen. Ich persönlich habe ihm das auch gesagt. Für mich wäre das einfach zu extrem. Aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber das sind sehr, sehr interessante Ansätze, die er auch vor allem für den Profibereich hat. Oder auch für Menschen, die wirklich viel unter Stress stehen im Job, sind das sehr, sehr interessante Ansätze, die er da mitbringt. Und ich kann das nur jedem ans Herz legen, sich das mal anzuhören, unser Podcast. Und vielen Dank an alle Zuhörer für die Spenden, für die Unterstützung. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag noch, eine schöne Woche und bis bald von mir.
Ja, auch von mir auch nochmal ein großes Dankeschön an alle. Und natürlich einen schönen Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Je nachdem, wann ihr es hört, habt einen tollen Tag. Immer schön Hände waschen. Bis bald.
Jawohl.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk. Steilklatsch gibt's auch im Netz, auf Insta oder Facebook. Schreibt den Jungs, schlagt Gäste vor oder werdet eure Fragen los. Bis bald!